Der OMR Education Podcast. Heute Think with Tarek.
Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Herrmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute mit einer Live-Podcast-Aufzeichnung von der OMR 23. 9.05.2023, Tatort Yellow Stage. Live-Aufzeichnung einer Think with Tarek-Episode. Natürlich mit Tarek Müller. Ohne ihn würde es nicht gehen, das ist auch gut so. Und ihr habt uns da vor Ort echt umgepustet. Wir haben über Trends im E-Commerce 2023 gesprochen. Vor diese Bühne passen über 2000 Menschen. Da haben wir sogar eine Tribüne dieses Jahr aufgebaut. Das war so ein bisschen Stadion-Feeling. Und das war voll. Kein Stuhl mehr frei. Bei jedem Winkel, wo irgendjemand stehen konnte, stand jemand und hat uns zugehört. Das hat uns echt positiv umgepustet. Vielen Dank für euren Support da vor Ort. Das Wertvollste, was ihr uns schenken könnt, ist eure Zeit. Genau wie du jetzt auch gerade an den AirPods oder wo du das eben halt auch immer hörst. Vielen Dank dafür über diese ganze Zeit. Es war so ein kleiner Meilenstein für das ganze Team auch, dass wir es mit diesem Format auf so eine riesen Bühne schaffen. Und es ist einfach nur toll, dass wir das hier für euch machen dürfen. Deshalb hat Tarek auch amtlich geliefert. Wie gesagt, es geht um Trends im E-Commerce. Wir gucken, was ist da gerade so los. Dann wagen wir auch mal so ein bisschen den Blick über den Tellerrand. Welche neuen Player zum Beispiel aus Asien sieht Tarek da? Und natürlich auch das große Disruptionsthema in unserer Branche gerade. Das Thema AI haben wir auch keinen Bogen gemacht. Jede Menge Hacks, Praxiswissen und eine sehr wertvolle strategische Einordnung von Tarek Müller, wie er gerade den E-Commerce bewertet. Also zurücklehnen, nochmal ein bisschen OMR 23-Feeling erleben hier in der Live-Aufzeichnung. Und wir starten rein in die Think with Tarek-Episode. Natürlich mit Tarek Müller zum Thema Trends im E-Commerce. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. Heute mit dabei Pipedrive. Neues Jahr, neue Ziele und vor allem, wenn du im Bereich Sales arbeitest, egal ob in einem großen oder kleinen Unternehmen, hast du sehr konkrete Sales-Ziele, die du erreichen sollst und vor allem auch möchtest. Ein strategischer Vorteil ist es dabei, wenn du den Überblick behalten kannst. Und dafür brauchst du das passende CRM und das ist Pipedrive. Pipedrive ist mehr als nur eine stumpfe Pipeline. Pipedrive bündelt nämlich alle relevanten Informationen zu einem Kunden für dich. Darin findest du sämtliche Vertriebsaktivitäten und Gespräche und vor allem verpasst du auch so keine Nachfassaktion und steigerst so signifikant deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechtzufinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024.
Werbung Ende.
Hallo Tarek, schön, dass du da bist.
Moin Rolf.
Ich glaube, die Frage, wer bist du, was machst du da und warum ist eine saugute Idee, mit dir über E-Commerce zu reden, die können wir uns heute sparen, das wisst ihr alle.
Ich mache das schon über die Hälfte meines Lebens, habe ich vorhin festgestellt.
Das
ist scary.
Das ist lange. Trends im E-Commerce 2023 ist heute unser Thema. Wir haben uns was vorgenommen. Wir wollen über Kundenakquise mit euch reden, wir wollen über Conversion und das Thema Retention reden. Wir haben nur 20 Minuten, deshalb springen wir direkt mal rein. Lass uns starten, Tarek. Kundenakquise im E-Commerce. Wo kommt denn der Traffic gerade her, den man sich abgreifen sollte, Tarek?
Ja, also das hat sich in den letzten paar Jahren eigentlich wenig verändert. Also die großen Kanäle aus meiner Sicht nach wie vor Meta und Google oder das Meta-Universum, sprich Instagram, Facebook und Co. und das Google-Universum inklusive YouTube. Ich hätte eigentlich vor ein paar Jahren gedacht, dass die Dominanz abnehmen wird tendenziell, also zumindest relativ gesehen. Bin da jetzt momentan aber eher skeptisch, ob die wirklich an Relevanz verlieren werden, weil jetzt auch gerade so die ganzen Entwicklungen rund um Privacy, dass halt weniger getrackt werden kann, weniger Cookies gedroppt werden können, halt schon eigentlich denen in die Karten spielt, weil die natürlich viel First-Party-Data haben. Also meine Prognose, Meta, Google bleiben die relevantesten Kanäle auf absehbare Zeit und das größte Wachstum in den letzten Jahren haben wir auf TikTok gesehen in Sachen Advertising-Spend.
Da seid ihr auch sehr aktiv unterwegs. Wie sieht es beim Thema TKP aus? Wie ist denn da die Entwicklung aus deiner Sicht?
Also wir gucken uns den TKP ehrlicherweise gar nicht so genau an. Für uns ist der ROI entscheidender. Was wir festgestellt haben, ist, dass du auf gewisse Zielgruppen targeten kannst, zum Beispiel auf Instagram, wo du einen deutlich niedrigeren TKP bezahlst, aber der ROI am Ende trotzdem schlechter ist als auf Zielgruppen mit höherem TKP. Also TKP ist keine Entwicklung, die ich total eng verfolge. Von dem, was ich so ableiten kann, würde ich schon sagen, ist es in den letzten 12 Monaten zumindest mal nicht weiter gestiegen. Das war nämlich in der Vergangenheit immer der Fall. Vielleicht sogar leicht gesunken in verschiedenen Zielgruppen. Was wir schon festgestellt haben, ist, dass der Return on Investment gestiegen ist. Also dass quasi weniger, vermeintlich weniger Advertiser sich eben um dieselbe Zielgruppe kloppen im Prinzip auf den wenigen Inventarflächen, die es halt gibt. Und ja, das führt schon zu einer höheren Effizienz und einem höheren Return on Investment der Kampagnen.
Was hat sich denn bei der Steuerung verändert, wenn du das gerade angesprochen hast?
Also was ich beobachtet habe jetzt insbesondere in den letzten, sag ich mal, 12, 16, 18 Monaten, ist ein ziemlicher Shift in der Steuerung weg von einer Optimierung, die im Wesentlichen auf Wachstum abzielt, auf das Reinholen von Kunden, Neukundenakquise und natürlich Profitabilitätselemente bedenkt, aber jetzt, ich sag mal, die meisten Digitalunternehmen, auch E-Commerce-Unternehmen schon im Wesentlichen eigentlich auf Wachstum gegangen sind. Und das hat sich halt signifikant verändert 2022, dass halt heute, würde ich sagen, die allermeisten Unternehmen durch Krise, Energiekrise, Inflation, Konsumentenstimmung heute gezwungen sind, deutlich stärker auf Profitabilität zu optimieren und insofern vielleicht auch bestimmte Kunden gar nicht mehr adressieren, weil die Profitabilität der Kunden zu niedrig ist und auf anderen Kundengruppen dann wiederum sogar mehr Gas geben und vor allen Dingen auf der Reaktivierung auch mehr Gas geben. Also wo es, ich sag mal, in den Jahren vor 22 sehr stark um Neukundenakquise ging, dreht sich heute in den Marketingabteilungen, so wie ich das beobachte, eigentlich viel mehr auch um Kundenretention und Kundenreaktivierung.
Da gehen wir gleich noch drauf ein. Wir müssen über ein Thema im E-Commerce sprechen, was sehr wichtig ist. Das Thema Cookieless Future. Wir haben hier im Podcast schon häufig mal so ein Bild gebaut, eben mal. Das ist so eine große Turnhalle, wo früher alle Lampen an waren. Man konnte alles sehen von jedem, der durch diese Turnhalle halt irgendwie durchläuft, eben mal. Das sind die Kunden. Dann gehen so nach und nach die Lampen immer mehr aus. Wie hell ist es denn noch in unserer Turnhalle, Tarek?
Ja, Cookieless Future vielleicht für diejenigen, die da jetzt nicht so in dem Thema drin sind, bedeutet, dass einerseits durch Consent-Banner, aber andererseits auch durch die Browser letztendlich immer weniger getrackt werden kann von den Usern, immer weniger Cookies werden gedroppt. Chrome wird da jetzt in 2024 nochmal einen Schritt weitergehen in Sachen ja der Vermeidung vom Droppen von Cookies. Und ja, was hat das für Auswirkungen? Also es hat zunächst einmal eine Auswirkung auf die Targeting-Möglichkeiten, sprich alles, wo man eigentlich ein sehr spezifisches Targeting braucht oder sogar ein 1-zu-1-Targeting, also du gehst auf unsere Website und dann will ich dich retargeten. Das wird halt immer schwerer, weil man letztendlich die Informationen des Kunden und die Cookies halt eben immer weniger zur Verfügung hat. Es geht schon noch mit Server-to-Server-Tracking, aber es ist, ja mal komplizierter geworden, das zu tun. Und die Menge der User, die man letztendlich targeten kann oder retargeten kann, ist definitiv nicht mehr bei 100%, wie das halt oder nahe 100%, wie das früher der Fall war. Das sorgt auch dafür, dass Dinge wie Programmatic schwieriger geworden sind, also alles, wo du eigentlich ein granulares Targeting brauchst. Wie gesagt, Meta, Google können das noch umgehen, indem sie halt ja letztendlich nahezu, also Meta zumindest nahezu 100% Login-Raten haben, sehr viel First-Party-Daten. Das heißt, das geht noch ein bisschen einfacher, aber das Targeting ist einfacher, aber das Retargeting ist schwerer. Was sich auch massiv erschwert hat, ist die Wirkungsmessung. Also du kriegst letztendlich irgendwie einen Besucher auf deine Website. Klassischerweise konntest du den dann halt durch einen kompletten Funnel auf deiner Website eben tracken und konntest am Ende feststellen, hat der konvertiert oder nicht. Und konntest über die Conversion mit einer gewissen Attributionslogik, also wo du im Prinzip den Profit und den Umsatz, den du mit einer Transaktion erzielst, quasi über die Touchpoints schlüsselst, die der User hatte. Viele User von der Transaktion haben mehrere Marketing-Touchpoints oder auch mehrere Besucher auf der Website, ja. Das heißt, früher war das alles relativ okay machbar, ja. Du hattest irgendwie eine Conversion, hast es über deine verschiedenen Marketing-Touchpoints geschlüsselt und wusstest dann, wie effizient war meine Kampagne. War der Euro, den ich ausgegeben habe, hatte der einen positiven Return on Investment oder einen negativen? Und heute ist es halt deutlich schwieriger. Also dadurch, dass du halt eben nicht mehr jeden User erfassen kannst in dem Maß und die Rückschlüsselung auch nicht mehr so gut funktioniert, ist natürlich deine Wirkungsmessung eingeschränkter. Es gibt trotzdem Möglichkeiten, das, ich sag mal, zu regeln. Man kann probabilistische Modelle anwenden. Man kann Inkrementalitätstest fahren, indem man beispielsweise geografische Trennung vornimmt und sagt, ich führe auf der Hälfte von Deutschland irgendwie, ja, schalte ich Instagram-Ads in der anderen Hälfte Deutschlands nicht und guck dann, wie verhalten die sich gegeneinander. Du kannst es auf der Kampagnenebene machen. Aber es ist, sag ich mal, deutlich schwieriger geworden als früher, einerseits User zu targeten, andererseits auch die Wirkungsmessung vorzunehmen. Und ich glaube, besonders darunter leiden werden Nischenanbieter. Also wenn du in der Nische agierst und halt eben eine ganz kleine Zielgruppe hast, du adressierst, keine Ahnung, Frauen im Alter von 20 bis 25 oder ja Männer, Geschlechter, Region, also überall, wo du wirklich auf eine Nische gehst, ist halt schwieriger geworden, weil du potenziell diese Nische nicht mehr so streuverlustarm erreichen kannst, wie das früher der Fall war.
Jetzt damit Geotargeting auch schwierig, wenn du die Zielgruppe erreichen willst.
Ja.
Lass uns mal weiter zur Conversion gehen. Wir haben jetzt den Traffic auf unserer Seite. Was muss ich 2023 tun, um den Kunden auf meiner Website zum Einkaufen zu bringen?
Ja, also ich glaube, es hat sich nicht so doll verändert gegenüber den letzten Jahren. Was ich so im Bereich Conversion erlebe, ist eigentlich eher auch da eigentlich eine Abkehr von der Logik zu sagen, ich optimiere auf Biegen und Brechen auf Conversion. Und diese Logik, ich optimiere auf Biegen und Brechen auf Conversion, hat in der Vergangenheit ja zu vielen Dingen geführt, wo Barrieren abgebaut wurden. Als ich im E-Commerce gestartet habe, war es normal, dass man Versandkosten verlangt hat. Und dann hat sich letztendlich durchgesetzt zu sagen, wir müssen diese Barrieren reduzieren, wir müssen die Conversion Rate steigern, also schaffen wir Versandkosten ab, wir schaffen Retourenkosten ab, wir schaffen Paymentkosten ab. Also wurden halt sehr, sehr viele, sag ich mal, Barrieren abgebaut, die Neukunden letztendlich von der Bestellung abgehalten haben, die aber auf Kosten der Profitabilität gingen. Und was ich jetzt erlebe, ist, dass stärker segmentiert wird. Also es wird stärker versucht, letztendlich zu prognostizieren, ist der Besucher, der da gerade auf meiner Website ist, oder vielleicht der Kunde, wenn ich ihn schon kenne, ist das ein profitabler Kunde oder nicht? Und wenn die Antwort ist, ja, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das ein relativ profitabler oder ein sehr profitabler Kunde, dann werden weiterhin alle Barrieren abgebaut. Keine Versandkosten, keine Paymentkosten, vielleicht eine Carrier Selection, wo ich in Deutschland beispielsweise auswählen kann zwischen Hermes und DHL, ja, und viele andere Sachen. Wenn ich jetzt aber feststelle, das ist eigentlich nicht so ein profitabler Kunde oder ich bin mir nicht ganz sicher, dann erleben wir mittlerweile, bei About You machen wir das, wir haben auch ein Softwaregeschäft Scale, da betreiben wir nochmal 140 Online-Shops auf unserer Software. Das heißt, wir haben über About You hinaus auch einen ganz guten Blick auf den Gesamt-E-Commerce-Markt. Da sehen wir eigentlich den Trend dahingehend, eben nicht auf Biegen und Brechen auf die Conversion zu optimieren, sondern im Zweifel auch auf Kosten von Conversion profitabilitätssteigernde Maßnahmen einzuführen. Zum Beispiel müsst ihr bei About You in Deutschland, wenn ihr nicht ein sogenannter VIP-Kunde seid, unter einem Bestellwert von 30 Euro Versandkosten bezahlen. Bei Zalando ist das auch so. Ja, also es ist ein bisschen die Renaissance von Versandkosten, die Renaissance von kurzen Zahlungszielen im Rechnungskauf. Es ist die Renaissance von dem Nicht-Anbieten von Rechnungskauf bei zum Beispiel hochretournierenden Kunden, weil man eben sagt, na gut, ist ein Kunde, der retourniert irgendwie 80-90% der Ware, jetzt im Modebereich beispielsweise, dem biete ich keinen Rechnungskauf an. Also wenn der in der Lage ist, 2.000 Euro sozusagen erstmal vorab zu bezahlen, dann ist das Incentive zumindest hoch, das nicht sozusagen auszunutzen. Ja, und insofern eigentlich würde ich sagen, eine Renaissance der Barrieren und das nicht auch unbedingt auf Biegen und Brechen auf die Conversion optimieren. Und das Zweite, was wir sehen, das ist dann wiederum ein Conversion-steigernder Trend, ist das Thema Live-Shopping. Ist definitiv noch in der Nische. Wir haben jetzt in 2022 irgendwie so, weiß gar nicht, 600, 700 Live-Shows gehostet. Also jetzt auch nicht ganz wenig in vielen Sprachen. Ist ein Nischenthema, sehen wir aber für diejenigen, die das cool finden, ist das definitiv eine Conversion-steigernde Maßnahme und ist ein cooles Format, um letztendlich Kunden auf die Website zu bekommen und dann auch über eine andere Art zu konvertieren als jetzt die klassische Suche oder die Kategorienavigation oder inspirative Elemente. Also ich glaube so, das Thema Live-Shopping ist was so in der Journey des Kunden an Relevanz gewinnen wird in den nächsten Jahren noch, auch in Europa.
Über welche Plattform spielt ihr das Live-Shopping? Über die About You App oder über andere
Kategorien? Genau, wir spielen das über unsere eigene App, ja.
Und über die App erreicht ihr dann auch diese Personalisierung des Einkaufserlebnisses, was du eben meintest?
Genau, Personalisierung nach wie vor ein großes Thema. Also wir versuchen mit jedem Klick letztendlich den Kunden besser zu verstehen und den nächsten Klick zu optimieren. Deswegen heißen wir auch About You. Wenn du dich einloggst, dann heißt es eben About Rolf. Das ist ein sichtbares Zeichen der Personalisierung. Und wir versuchen eben für den Kunden eben ein möglichst individuelles Einkaufserlebnis zu schaffen und versuchen möglichst viel zu personalisieren. Live-Shopping ist natürlich jetzt kein personalisiertes Format, aber es ist ein inspiratives Format. Und für uns sind drei Dinge eigentlich wichtig. Eine sehr gute Smartphone-Experience. Als zweites eben das Thema Personalisierung. Also mit jedem Klick den nächsten Klick individualisieren. Und als drittes das Thema Inspiration. Und Live-Shopping zahlt eher auf das Letzte rein, also die Inspiration.
Letzte Frage zum Thema Live. Arbeitet ihr da mit professionellen Creatoren, also mit Großen zusammen oder eher so mit Nischen-Mikro-Influencern?
Mit beiden. Wir sehen, dass tatsächlich zu Hause produzierte Live-Shows genauso gut funktionieren wie im Studio produzierte Live-Shows. Nur, dass die im Studio produzierten Live-Shows halt irgendwie ein Vielfaches teurer sind. Also wir sind eher auf diesen Self-Made-Modell und daher arbeiten wir mit den Großen und Kleinen, also mit allen zusammen.
Retention ist das nächste Thema, was wir auf der Liste haben. Welche Trends siehst du da?
Ja, im Retention-Bereich sehen wir gerade sehr starken Hype rund um das Thema Loyalty. Also bei unserem Softwareprodukt Scale extrem hohe Nachfrage gerade. Wie kann ich Statusprogramme einführen? Also wie kann ich eben diese Kundensegmentierung vornehmen? Also zu sagen, es gibt halt eben gute Kunden, sehr gute Kunden. Ja, und die benenne ich irgendwie bei About You, heißen die VIPs, die 2% besten Kunden. Bei Zalando gibt es ein Zalando Plus Programm, Amazon Prime, kennen wahrscheinlich fast alle. Ja, also sozusagen das Einführen von Loyalitätsprogrammen, die halt in Teilen auch kaufbar sind, also quasi das Amazon Prime Pendant, das sehen wir sehr stark. Wir sehen sehr stark das Thema Punkte sammeln, also so das Payback Pendant nachzubauen im eigenen Online-Shop und dann Punkte einlösen zu können gegen Coupons beispielsweise. Auf jeden Fall auch ein Thema, was stark im Kommen ist. Und auch Statusprogramme, also das kennen wir vielleicht alle von der Lufthansa. Dann gibt es eben den Frequent Flyer oder den Senator und der darf dann irgendwie früher oder die darf dann früher ins Flugzeug. Letztendlich die Kundenloyalität auch damit zu honorieren, den Kunden einen Zugang zu geben, den andere vielleicht nicht haben. Das sind, sag ich mal, relativ heiße Themen, würde ich sagen, aktuell im E-Commerce. Das Zweite, was wir sehen, ist the rise of the Messenger. Also wir haben einen Messenger-Pool mittlerweile von knapp 1 Million Menschen. Ich glaube, wir haben einen der größten Messenger-Pools in der westlichen Welt.
WhatsApp war es dann da, oder?
WhatsApp und Instagram Direct Message, genau. Also man kann im Prinzip so eine Art WhatsApp-Newsletter sich abonnieren. Da experimentieren wir viel rum mit einer Company, die ist auch hier. Charles ist da sozusagen unser Tool-Anbieter. Ist auf jeden Fall noch in den Kinderschuhen, ist auch echt fehleranfällig. Also wir sind auch regelmäßig mit dem Instagram und WhatsApp-Headquarter in Kontakt, weil da irgendwelche Sachen kaputt gehen und so. Wir sind da noch Early Stage, aber bin schon relativ davon überzeugt, dass das Thema Messenger immer wichtiger wird im Kundensupport, aber eben auch in der Retention, also den Kunden irgendwie mit coolen Messages zu versorgen, ist so ein bisschen wie halt E-Mails vor 15 Jahren oder so. Mittlerweile hat keiner mehr Bock auf E-Mails und ja, sag mal, wenn man jemandem eine E-Mail schickt, dann wird die so mit 20% Wahrscheinlichkeit geöffnet, 20-25%, und mein Messenger ist eben noch 90%. Also das ist schon hochrelevant für das Erreichen der eigenen Audience.
Ist das bei euch ein Dialogkanal oder also wo personalisiertes Shopping beispielsweise stattfindet oder ähnliches, oder schickt ihr da Angebote raus und die Leute konvertieren dann aufgrund der Nachricht?
Ja, beides. Für unsere sogenannten About You VIP-Kunden ist es ein Dialogkanal. Du kannst uns also irgendwas fragen und dann antworten wir. Kann sein, du willst eine Empfehlung für irgendwie, was weiß ich, ein Hochzeitskleid. Kann aber auch sein, du hast ein Problem mit deiner Bestellung. Für die große Masse sozusagen der Kunden ist es im Prinzip eine Einbahnstraße, also wie so ein Newsletter. Das heißt, wir versorgen den Kunden mit Informationen, Angeboten etc.
Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
Werbung. Dein Cloud-Account wurde deaktiviert. Bitte neu anmelden. So oder so ähnlich könnte eine Mail bei dir im Postfach heißen, aber hinter der Webseite, hinter dem Formular steckt kein Tool, sondern ein Phishing-Angriff. Betrüger kommen so an die sensiblen Daten deiner Company und unser Partner SoSafe hilft dir dabei, um das menschliche Sicherheitsrisiko bei Cyberattacken zu minimieren. In den letzten 3 Jahren hat nämlich jedes zweite Unternehmen einen erfolgreichen Cyberangriff erlebt und Firmen investieren zwar Zeit und Ressourcen in Firewall und Technik, aber 85% aller Datenschutzvorfälle sind tatsächlich auf den Faktor Mensch zurückzuführen. Und SoSafe hilft durch verhaltenswissenschaftlich fundierten E-Learning, Gamification, intelligenten Angriffssimulationen, Risikoanalysen und Auswertungen dabei, eine Human Firewall in deinem Unternehmen aufzubauen. Wenn ihr es testen wollt, auf sosafe.de/omr könnt ihr euch kostenlos für eine eigene, individualisierte Phishing-Simulation anmelden. Also einfach mal testen, wie eure Klickrate im Unternehmen wäre auf solche Mails. Bisherige Unternehmen hatten da zum Beispiel 30%. Ihr könnt gucken, ob euer Unternehmen über- oder unterbietet. Alle Infos auf sosafe.de/omr. Werbung Ende.
Werbung Ende.
Lass uns mal noch ein bisschen über weitere größere Trends im Fleisch sprechen, die du da siehst. Ich glaube, man kommt ja an keiner Stage vorbei, ohne das Thema AI zumindest mal angesprochen zu haben. Ich werfe dir das einfach mal so rüber.
Ja, also das würde ich sagen, ist die Headline des Jahres 2023, ist, würde ich sagen, AI, also künstliche Intelligenz. Ich glaube, jeder hat jetzt ChatGPT benutzt. Viele kennen vielleicht AutoGPT auch, mega Thema. Auf jeden Fall ein Hype, an den ich glaube. Und ich war jetzt zum Beispiel keiner, der an Krypto so. Also ich habe nie irgendwie Krypto besessen oder die NFT-Geschichten so mitgegangen sind, aber das AI-Thema ist schon ein Trend, wo ich denke, das hat mehr Substanz und das sollte man eben sehr, sehr ernst nehmen. Ich glaube, im E-Commerce sehe ich eigentlich 2 Anwendungsfälle, bei denen ich glaube, dass sie in den nächsten auch 5 Jahren, also jetzt eher in naher Zukunft schon Standard werden. Das eine ist im Kundenservice, das ist jetzt eher so der langweilige Anwendungsfall, aber letztendlich ist die Mehrheit der Kundenservice-Anfragen, die wir bekommen, wo ist mein Paket? wie kann ich retournieren, also echt sehr simple Sachen und das in 29 Sprachen und das ist auf jeden Fall was, was eine AI beantworten kann und das wird sie auch immer weiter tun und das ist ein riesen Kostenfaktor, also wir geben für Kundenservice so 20, 30 Millionen Euro im Jahr aus, wenn man mal, es ist jetzt glaube ich keine absurde Annahme zu sagen, 50% der Anfragen, die heute durch einen Menschen beantwortet werden, werden durch eine AI beantwortet, das ist natürlich eine massive Kostenersparnis. Das Zweite, was aber, glaube ich, noch viel relevanter ist, ist wirklich der Einzug ins Shopping-Erlebnis. Also heute, wenn ich irgendwas einkaufen will im Online-Shop, stehen mir im Prinzip drei Zugänge zur Verfügung. Einmal die Suche, da muss ich ziemlich genau wissen, was ich will. Die Kategorie, dann muss ich zumindest mal auf eine Kategorie runterdampfen können oder so ein bisschen so eine Art Magazin-Inspirationsinhalt. Viele Kunden kommen aber eigentlich mit einem Intent, der noch unspezifischer ist. Also das kann sein, jetzt in unserem Fall beispielsweise bei About You, ich möchte ein Outfit für eine Hochzeit im Juni in Italien. So. Und was wir da schon sehen, ist, dass eine vernünftige AI in der Lage ist, das zu beantworten und eine Landingpage im Prinzip individuell zu bauen. Also zu interpretieren, Juni, Italien, 30 Grad, Hochzeit, festlich, ne? Und dann halt eben eine Landingpage zusammenzubauen, die Kleider, Jumpsuits, Schuhe, Taschen, Accessoires quasi beinhaltet. Und das ist jetzt mal, ich sag mal, ein simpler Case, aber das kann man auch nochmal mehr in die Anwendung bringen. Ich möchte, keine Ahnung, mein Wohnzimmer einrichten. Ich kann da ein Foto hochladen oder ich kann dann Informationen durchgeben. Ist irgendwie 50 Quadratmeter Wohnzimmer. Ich möchte ein paar Boxen haben und, ja. Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wir in naher Zukunft solche sozusagen Kaufintents eigentlich einer AI mitteilen. Im Fall des Wohnzimmers, die AI mir sogar ein Modell basteln kann, wo Produkte eingesetzt sind. Also wie sieht dieser Stuhl jetzt quasi eingezeichnet in 3D in meinem Wohnzimmer aus? Oder mir halt mindestens, und das wird, glaube ich, der nächste Schritt sein, eben mindestens mal eine Landingpage zusammenbauen können, wo im Prinzip die Suchergebnisse sind. Das ist etwas, was ich über die Suche nicht hinbekomme. Ich kann über die Suche nicht fragen, ich habe irgendein Problem, ich will irgendwas reparieren, was für Werkzeug brauche ich? Ich bin auf einer Hochzeit in Italien, gib mir passende Vorschläge. Das funktioniert so in einer Suche heute nicht. Und das sind aber alles hochrelevante Intents quasi für den E-Commerce. Und deswegen glaube ich, wird es zum Standard werden in den nächsten Jahren, dass eigentlich jeder Online-Shop so eine Art Shopping-GPT-Maske hat, so wie man das von ChatGPT kennt, wo man eben eigentlich seinen Intent eingeben kann. Und der wird viel intelligenter beantwortet als durch eine Suche.
Lass uns dann von Italien mal noch ein bisschen weiterspringen und mal nach Asien gucken. Wie siehst du Player wie Temu, Shein und so, solche Player?
Ja, sehr ernst zu nehmen. Also genau, Temu, Shein, Trendyol, wenn so die drei im erweiterten Sinne Asiaten, Trendyol jetzt Türkei, aber sehr ernstzunehmende Player, würde ich sagen, technologisch sehr fortgeschritten, verfügen über einen großen Talentpool, also eine junge Bevölkerung und viele, eine technologisch hoch ausgebildete Bevölkerung, können wir von unserem Land leider nicht mehr so behaupten. Wir sind kein Land mit einer Demografie, alterstechnisch sozusagen, die gut ist. Ja, also wir haben zu wenig junge Leute und die wenigen jungen Leute, die wir haben, die sind oft in oder gehen in seltenen Fällen in technische Berufe. Das ist aber genau das, was man braucht in der Zukunft. Also wir haben so eine Art strukturellen Nachteil und das sieht man mittlerweile auch in gewisser Weise auch eben in der Exzellenz der Player. Also wo man vor 10 Jahren eigentlich nach in die USA gucken musste, um zu schauen, so was erwartet uns so in den nächsten Jahren hier in Europa, muss man heute definitiv nach Asien gucken. Und die asiatischen Player kommen halt auch viel stärker auf den europäischen Markt. Also ich glaube, die Konkurrenzsituation wird nicht einfacher in den nächsten Jahren und die asiatischen Player werden viele Innovationen treiben. Und ja, wir als Europa müssen uns überlegen, wie können wir da mithalten mit unserem begrenzteren Talentpool und dem begrenzteren Access to Capital. Ja.
Tarek, wir sind leider schon durch. Ich sage an dieser Stelle, ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Vielen Dank, dass du da warst und uns was zum Thema E-Commerce erzählt hast.
Danke, Rolf.
Das war richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und nochmal so ein bisschen Gänsehaut-Feeling, wenn man eigentlich gerade das nochmal gehört hat und realisiert, was da eigentlich gerade passiert ist. Also, dass wir mit diesem kleinen, aber feinen Format das mal machen dürfen, daran hätte ich vor 4 Jahren, als wir das ja angefangen haben, nicht geglaubt. Der Grund dafür seid ihr, habe ich anfangs schon mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen. Vielen Dank für eure Unterstützung, dass ihr das jede Woche halt hier hört, uns mit Themen versorgt, uns Feedback schickt, Fragen für Ask André hier abgebt und vor allem dieses Format auch in die Welt heraus heraustragt und macht das heute auch sehr gerne, denn wir haben vor der Episode ja schon Impulse von euch eingesammelt. Mich würde jetzt mal interessieren, wie seht ihr das denn? Was habt ihr aus dieser Live-Aufzeichnung mit Tarek mitgenommen? Wo geht ihr mit? Wo habt ihr vielleicht eine andere Sicht auf die Sache? Und wie bewertet ihr das, was wir da besprochen haben? Macht dazu am besten sehr gerne einen LinkedIn-Post fertig zu dieser Episode. Taggt da gerne Tarek und mich drin, dann bekommen wir das einmal auch mit. Ich freue mich auf sehr viele spannende Debatten da draußen in diesem wunderschönen Internet und macht das auch bitte, auch wenn ihr nicht live vor Ort wart, deshalb haben wir es ja aufgezeichnet, damit ihr das hier nochmal nachhören könnt. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, und zwar mir wird in diesen Gesprächen immer bewusst, wie wichtig das Thema Lernen und Fort- und Weiterbildung ist. Und das ist ja auch genau der Antrieb, den wir bei OMR Education haben, warum wir das machen. Kurzer Insight von mir, ich habe das auch nicht gelernt. Also ich habe Online-Marketing nicht studiert. Ich habe mir das alles selbst beigebracht, beziehungsweise ich durfte von vielen tollen Menschen, die mir in den letzten 7 Jahren begegnet sind, das einfach Lernen da eine ganze Menge mitnehmen. Das vielleicht mal so als kleiner Motivationspunkt für euch da draußen. Man kann das alles lernen, deshalb hört ihr ja auch diesen Podcast. Und wenn ihr es noch ein bisschen vertiefen wollt, dann schaut doch einfach mal vorbei, was wir bei OMR Education da so alles treiben. Ihr wisst, wir haben die Reports, wir haben die Deep Dives und wir haben die Academy. Ist die Frage, welcher Lerntyp ihr seid. Wollt ihr was lesen? Wollt ihr lieber ein Seminar besuchen? Oder habt ihr einfach Bock auf ein E-Learning, was über einen längeren Zeitraum geht? Sucht euch da irgendwas raus. Alle Angebote, die wir haben, findet ihr auf omr.com/Report, sucht euch da das Thema raus, was euch am meisten interessiert. Die kommen alle aus der Praxis von den Expertinnen und Experten, die wir auch zum Großteil hier im Podcast haben. Also kein theoretisches Bullshit-Bingo, sondern wirklich Hacks aus der Praxis, die euch wirklich was bringen. Und ihr wisst, mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf eure Fort- und Weiterbildung bei OMR Education. Ich freue mich jetzt auf eure Posts und euer Feedback zur Live Sync with Tarek Episode, die ihr gerade gehört habt. Und ich freue mich auch schon auf nächste Woche, denn da haben wir einen sehr spannenden Gast und lösen mit ihm zusammen ein Problem, was ihr alle da draußen habt, wenn ihr im Online-Marketing unterwegs seid. Denn im Juli läuft die Frist ab für die Umstellung von Universal Analytics auf GA4 und das solltet ihr unbedingt tun. Was dabei zu beachten ist, welche Stolpersteine da unterwegs lauern können und wie da das beste Setup ist, das verrät euch nächste Woche hier im OMR Education Podcast Björn Suit von Fink 3. Ihr wisst, wenn Björn da ist, dann ist mehr Wert und 100% Praxis und vor allem eine perfekte Lösung für euer Datenproblem garantiert. Ich bin Rolf, das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.